Kindergeschichte haben wir nicht. Ich möchte aus diesem Grunde vielleicht mal zur Einführung so etwas ganz Nettes erzählen, was mir mal vor langer Zeit passiert ist. Passt zu dem Thema, was ich heute halten möchte. Rache ist nicht das letzte Wort. Ich weiß nicht, wer von euch, heute spielen ja auch die Mädchen, das finde ich ganz toll. Wer von den Jungen hat denn früher auch mal Fußball gespielt? Na, ich würde sagen, die meisten. Und dann gibt es so die Situationen in einem Spiel. Man ist ja früher so einem Gegenspieler immer zugeordnet worden und man musste irgendwann feststellen, boah, der ist gar nicht mal so schlecht. Der ist relativ schnell. Technisch gesehen, na okay, fühlt man sich sowieso immer besser. Aber der andere war in dem Falle auch nicht schlecht. Und jetzt hat der junge Mann es gewagt, an mir vorbeizuziehen. Naja, okay, kein Problem. Dann hatte ich den Ball, konnte also auch dann mal meinen Spurt ansetzen. Und plötzlich vernahm ich einen Rempler, sodass ich zum Sturze kam. Nun denn, der bange Blick und geht dann zum Schiedsrichter, hat der das auch gesehen und der hat nicht gepfiffen. Und ich weiß, bevor wir in das Spiel immer gehen, sagte damals der Übungsleiter oder Trainer, ruhig bleiben, nicht aufregen. Das Spiel hat 90 Minuten, die anderen 11 können von der Spielfläche nicht weg. Und wenn was passiert, merkt euch die Rückennummer. Ungefähr 10 Minuten später kam mein Freund wieder vorbei. Ich habe mir die Rückennummer gemerkt. Wir näherten uns bedrohlich dem 16-Meter-Raum und ich habe mir gedacht, so mein Freund, bevor du noch 10 Meter weiter kommst, eventuell noch ein Tor schießt und ich ganz alt aussehe, da habe ich dem so in die Beine getreten, der ist nicht weitergelaufen in dem Augenblick. Und wisst ihr, was das Ärgerliche war? Ich hatte da in dem Augenblick so ein richtig tolles Gefühl, das hat gesessen. Im nächsten Augenblick, zu meiner Entrüstung, pfiff der Schiedsrichter, ich habe doch gar nichts gemacht. Zu meiner Entrüstung vertrat der den Standpunkt, das sei so ein grobes Foul gewesen, ich müsse nun das Spiel von außen weiter beobachten. Und zu meiner richtigen Wut kam noch dazu, die gegnerische Mannschaft hat dann noch einen Elfmeter gekriegt. Das war doch richtig ungerecht. Und in dem Augenblick fiel mir eines so ein und jetzt im Nachhinein erst recht. Rache ist zwar, so sagt man, süß, aber meine lieben Freunde, Rache kann auch sowas von bitter sein. Ich musste das Spiel von außen sehen. Meine Freunde mussten mit 11 Mann weiterspielen. Wir haben das Spiel verloren. Und die Blicke, die mir dann zugeworfen wurden, so nach dem Motto, ja Junge, was hast du denn da eigentlich gemacht, waren auch nicht so richtig prickelnd. Und deshalb möchte ich heute meine Predigt, wie ich es eben schon gesagt habe, überschreiben. Rache ist nicht das letzte Wort und Rache darf auch nicht das letzte Wort sein. Und ich habe mir für die heutige Predigt einen Predigttext aus dem Alten Testament rausgesucht. Und zwar aus 1. Mose 50 und da die Verse 50 bis 21. Ich lese nach der guten Nachricht. Das ist die Geschichte Josef und seine Brüder. Zur kurzen Orientierung. Der Vater war in der Zwischenzeit gestorben und jetzt waren die Brüder da und sie kannten ihren Bruder, den Josef, und da passiert folgende Szene. Also 1. Mose 50, Verse 50 bis 21, da heißt es, weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander, sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Da ließen sie Josef ausrichten, dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich jetzt. Verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten: Wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte: Habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Soweit erst einmal. Wisst ihr, als junger Mensch, wie ich eben beschrieben habe, hat man oft seine Situation im Spiel. Aber wenn man älter wird, gibt es auch sehr häufig Situationen, wo man sich sagt, wenn man mit einem anderen Problem hatte: Mein lieber Freund, wir sehen uns irgendwann wieder. Zweimal im Leben sieht man sich meistens. Oder dann kommt der Spruch: mit dem habe ich aber jetzt noch eine Rechnung offen. Und ein bisschen freundlicher gibt es dann auch so diesen Ausspruch: Na, mit dem habe ich noch ein Hündchen zu rupfen. Und ich könnte mir vorstellen, jeder, egal ob jung oder alt, kennt dieses innerliche Gefühl: Da ist was offen, der hat mir irgendwann mal was Böses getan, da habe ich Unrecht erlitten. Und das vergesse ich nicht. Was sind das für Situationen? Der eine hat über den anderen vielleicht was Böses gesagt, hat verleumderisch über ihn geredet. Oder was noch schlimmer ist, da ist man in einer größeren Gesellschaft und der andere besitzt die Frechheit, etwas zu erzählen, wo ich mich verletzt fühle, was eigentlich nur der weiß, und der blamiert mich bis auf die Knochen. Das ist mir sehr unangenehm. Oder was auch häufig passiert: Da bin ich an meinem Arbeitsplatz, und da werde ich von meinem Arbeitgeber, von meinem Chef vorsätzlich ungerecht behandelt. Und ich weiß, der benachteiligt mich jetzt. Und ich kann mich doch dagegen noch nicht einmal verteidigen. Ich kann doch nicht meinen Chef vor versammelter Mannschaft bloßstellen und sagen: Hey, Chef, hast du da sagen, ist aber jetzt aber sowas von unter der Gürtellinie. Nein, ich muss es hinnehmen in dem Augenblick und ich muss es gegebenenfalls erleiden. Na warte, irgendwann wird aber die Stunde kommen. Und irgendwann wird die Stunde kommen, in der ich dir dann alles heimzahlen werde, so wie du jetzt in diesem Augenblick zu mir bist. Und wenn möglich, werde ich das vor der versammelten Mannschaft machen. Und je größer das Unrecht ist, das einem zugefügt wurde, umso größer ist dieses Verlangen. Ich muss das nicht weiter ausführen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand körperlich misshandelt wird, ist dieses Rachegefühl noch schlimmer. Man hat leiden müssen. Viele von den Älteren, die vielleicht fliehen mussten während des Krieges oder in der heutigen Zeit auch, da geht das den ganzen Tag durch den Kopf: Warum hat man mir alles weggenommen? Warum musste ich fliehen? Was habe ich denn bitte schön Böses getan? Da kocht es in der Seele und es gelüstet nach Rache. Zumindest im ersten Moment, bis sich vielleicht so nach und nach das ein wenig abflaut und es einem besser geht. Und dieses Rachegefühl, das sitzt interessanterweise in den meisten Menschen. Ja, ich möchte fast sagen, das sitzt in allen Menschen. Und das ist eines der Kennzeichen meines Erachtens nach, was uns sündigen Menschen, weil wir halt Sünder sind, als Kennzeichen eines Menschen auch angesehen werden muss. Und dieses Rachegefühl, ja, Das kann sich sehr lange anhalten. Und wenn es ganz schlimm ist, das ganze Leben. Wie häufig hört man den Satz, ja, die Rache, die hat ihn eigentlich nur am Leben erhalten. Wisst ihr? Und dann diese Geschichte, die wir eben gelesen haben vom Josef. Josef und seine Brüder. Josef hat in dem Augenblick, als ich euch das jetzt hier vorgelesen habe, wie er es damals den Leuten gesagt hat, er hat auf Rache verzichtet. Hey, da sind 11 Brüder. Familie. Was haben die gemacht? Die haben erkannt, da ist unser kleiner Bruder Josef, der wird von unserem Vater permanent bevorzugt. Warum? Mag er uns nicht? Hat er uns nicht lieb? Der kriegt die besten Sachen und wir? Wisst ihr, da wurde sozusagen die Saat dafür gelegt, dass es später zu einer Eskalation kam, die vielleicht so keiner wollte. Neid und Eifersucht. Neid und Eifersucht wurde immer größer bei diesen Brüdern. Neid und Eifersucht, wir erinnern uns, Kain und Abel. Bei Kain und Abel hat der Neid des einen sogar dazu geführt, dass er den anderen umgebracht hat. Okay, soweit sind jetzt die 11 Brüder gegenüber dem Josef noch nicht gegangen, könnte man sagen. Aber naja, im Brunnen geschmissen haben sie ihn schon, aber dann kam mal die Skrupel, meine Güte, wollen wir wirklich einen Mord begehen? Und sie haben ihn nur in die Sklaverei verkauft, er konnte immerhin weiterleben. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn wir uns die Geschichte von dem Josef jetzt näher angucken, dann stellen wir eines fest. Dadurch, dass Josef als Sklave verkauft wurde, hatte er letztendlich durch Gottes Gnade und einen einzigartigen, und Gottes Hilfe einen einzigartigen persönlichen Aufstieg hingelegt. Zum ersten Minister des ägyptischen Pharao. Und wie geht die Geschichte dann weiter, als irgendwann dann in Kanaan die große Hungersnot war? Ja, wer kam denn da wohl an? Da kamen dann unsere lieben 11 Brüder an. Später dann kam der Vater auch noch dazu. Und wenn wir uns diese Geschichte in der Bibel durchlesen, dann lebten die also insgesamt 17 Jahre in Ägypten mit Josef zusammen. Sie lebten ruhig, in Frieden. Und was dann passiert, ist eigentlich interessant. Der Vater stirbt. Sie stehen eigentlich zusammen. Ihr Vater ist gestorben. Aber was jetzt passiert, nach 17 Jahren, nachdem sie sich wieder getroffen hatten, ist eigentlich interessant. Die Brüder bekamen jetzt Angst. Unser Bruder, der Josef, wird sich jetzt an uns rächen. Der Vater ist tot, das Bindeglied, was ihn vielleicht abgehalten hat, ist weg. Und jetzt geht es uns an den Kragen. Und da kommt dieser Ausspruch, ja, lieber Josef, verzeih uns doch, verzeih, was wir getan haben, verzeih uns unser Unrecht. Und exemplarisch für das, was da in dem Josef sozusagen in Anführungszeichen an Rachegelüsten vorging, bringt er nach außen. Er weinte. Diese Reaktion des Josef, er weinte vor seinen Brüdern. Wisst ihr, wir müssen uns das mal vorstellen, da lebst du 17 Jahre mit deinen Brüdern wieder zusammen, mit deiner Familie. Es ist alles wunderbar. Du glaubst, Mensch, wir passen wieder zusammen. Und dann kommen die Brüder und sagen, hey, hör mal, Josef, da könnte ja noch irgendetwas sein und du kannst uns ja jetzt wirklich in die Mangel nehmen und du kannst Rache nehmen. Wisst ihr, es ist die Trauer des Josef darüber, dass seine Brüder glauben, dass er in diesem Augenblick noch dazu fähig ist. Dieses Vertrauen wird in dem Augenblick kaputt gemacht. Dieses Vertrauen, was er glaubte, wir haben es wieder. Wir vertrauen uns wieder. Wir sind wieder ein Herz und eine Seele. Uns kann nichts voneinander trennen. Wir sind eine Kette stark zusammen. Und dann kommt, hey, vielleicht, mein lieber Josef, war das doch alles nur gespielt. Und jetzt willst du uns einen Kopf kürzer machen. Was war das für eine Enttäuschung für den Josef? Und wisst ihr, als den Brüdern das dann letztendlich gesagt wurde, der Josef weint, kamen sie ja selbst noch zu ihm hin. Sie warfen sich vor ihm, weil sie wohl dieses Weinen total falsch aufgenommen haben. Und jetzt kommt eine Aussage, die damals wichtig war. Aber, und das ist das Schöne, diese Aussage, die zieht sich in unsere Zeit und die wird sich so lange hinziehen, bis Gott, bis Jesus in den Wolken des Himmels erscheint. Was sagt Josef? Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt? Der Gedanke, da ist der Josef und der Josef übt Rache an uns, wird kaputt gemacht von dem Josef selbst. Warum? Weil er eines weiß und das seinen Brüdern versucht klarzumachen. Meine lieben Freunde, Rache, die kann man zwar verspüren, aber ich habe sie nicht zum Ausdruck zu bringen und ich habe insbesondere meine persönlichen Rachegelüste nicht an euch auszuüben. Warum? Weil Gott derjenige ist, der, wenn schon, Rache üben kann. Wir lesen das ganz deutlich, 5. Mose 32, 35. Da heißt es, die Rache ist mein, ich will vergelten. Zu seiner Zeit soll ihr Fuß gleiten, denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe und was über sie kommen soll, eilt herzu. Die Rache ist mein, hat Gott uns Menschen gesagt. Und wie sehen wir das? Oh, wunderbar, schön. Dieses Urvertrauen, okay, lieber Gott, du bist da und wenn etwas krumm läuft, dann regelst du das bitte schön. Ja. Wisst ihr, wir müssen uns das mal vor Augen halten. Gott hat ein wunderbares Instrumentarium errichtet, was man sozusagen benutzen kann, wenn irgendetwas mies gelaufen ist. Wisst ihr, Gott hat auch Regierung eingerichtet, Gott hat einen Staat eingerichtet. Und wenn ich mich in meinen persönlichen Rechten beeinflusst sehe und der Auffassung bin, okay, jetzt muss aber mal was geschehen, dann kann ich sozusagen diese staatliche Institution annehmen. Und ich kann sagen, Leute, da ist was krumm gelaufen, bitte macht ihr das. Gott hat dafür sozusagen eine Einrichtung gemacht, die es mir gestattet, wenn ich der Auffassung bin, mir ist Unrecht geschehen, die ich annehmen kann. Wisst ihr aber, wer die Bestrafung seines Widersachers selbst in die Hand nimmt, obwohl er in dieses Amt überhaupt nicht berufen ist, sind wir uns dessen bewusst, was dieser Mensch macht? Der greift letztendlich in Gottes Amt ein. Ja, er maßt sich letztendlich ein, Gott zu sein. Gott sagt, die Rache ist mein. Und ich sage, naja, okay, lieber Gott, das ist zwar alles ganz gut und schön, aber ich möchte doch jetzt auch mal sehen, dass die, die mir Unrecht getan haben, auch mal so richtig einen mitkriegen. Dass die zur Verantwortung gezogen werden. Und mal ganz unter uns gesagt, Regierung und Gerichte sich darauf verlassen? Nö, komm mir doch nicht in den Sinn. Da stelle ich meinem Widersacher ein Beinchen und dann fliegt er mal so richtig schön. Ach, und das ist doch schön. Ja, in gewisser Weise möchte ich Gott vorschreiben, wie Rache, wie Genugtuung auszusehen hat, damit meine Rachegelüste, mein Inneres dann befriedigt ist. Wenn man das Menschen vorhält, dann heißt es aber sehr häufig, nein, ich will keine Rache haben. Rache, das ist doch was Niedriges. Ich möchte Gerechtigkeit haben. Wir haben das eben ja auch in unserer Betrachtung wunderschön gelesen, als es da um Gerechtigkeit ging. Ja, ich bin gerecht, an mir ist keine Schuld, sagte Hiob, lieber Gott. Was du da machst, ist nicht so richtig. Mal ganz abgesehen davon, ob wir uns immer dessen bewusst sind, was gerecht und was ungerecht ist, oder ob es da wirklich nur um Gerechtigkeit oder vielleicht auch um Rache geht, wisst ihr, von wessen Gerechtigkeit sprechen wir eigentlich? Sprechen wir von dem, was ich als gerecht ansehe? Oder sprechen wir Christen, oder sollten wir nicht davon sprechen, was Gottes Gerechtigkeit letztendlich ist? Gottes Gerechtigkeit als Faktum wird sich nicht unbedingt jetzt und heute in dieser Welt zeigen, sondern spätestens am jüngsten Gericht. Da wird Gottes Gerechtigkeit sich beweisen. Aber uns mutet Gott heute und wird es auch bis zu diesem Zeitpunkt zumuten, ihm das zu überlassen. Und er mutet uns auch noch etwas zu, berechtigterweise. Er mutet uns zu, dass wir ihm vertrauen, dass er nämlich Gerechtigkeit schaffen wird. Darüber müssen wir uns permanent bewusst sein. Bin ich Christ und vertraue ich Gott so weit? Geht mein Vertrauen zu Gott so weit, dass ich sage, lieber Vater, du bist da und du wirst es richtig regeln? Auch wenn ich das jetzt als ungerecht empfinde. Kleiner Nebenaspekt, wisst ihr, bei den kleinen Unannehmlichkeiten des Lebens kann es unter Umständen aber auch so sein, dass ich vielleicht auch eine gewisse Mitschuld an einem Streit trage. Erinnert euch zum Beispiel an Nachbarschaftsstreitigkeiten. Oh, ich weiß, mein Nachbar ärgert sich darüber, dass meine Hecke 5 Meter hoch ist. Aber er hat ein Problem, meine Hecke ist schon 40 Jahre alt und er wird nie eine Chance haben, dass die da wegkommt. Lassen Sie sich doch ärgern. Geschwister, ein Brot wird von 2 Seiten gebacken. Eine Münze besteht aus 2 Seiten. Und selten ist immer nur der andere allein in Schuld. Wisst ihr, und dann gibt es noch einen Teil in diesem Zusammenhang bei Gott, im Zusammenhang mit Rache üben, über den wir uns auch Gedanken machen müssen. Gott kann nämlich auch eines. Gott kann vergeben. Gott kann vergeben. Und das ist auch ein Teil von Gottes Gerechtigkeit. Und will ich diese Vergebungsbereitschaft Gottes denn auch in Frage stellen? Wisst ihr, wenn es um den anderen geht, dann soll der einen mitkriegen. Aber knallhart. Aber wenn es um mich geht, dann möchte ich gerne Vergebung haben. Dann verlange ich von dem anderen, ja, okay, dann verlange ich sogar von Gott, dass mir vergeben wird. Vergebung ist letztendlich das Herzstück der Botschaft Jesu Christi. Und wenn Gott mir vergibt, habe ich dann nicht auch meinem Nächsten zu vergeben? Wisst ihr, ihr kennt die Geschichte aus dem Neuen Testament mit dem Schalksknecht. Da kommt jemand zu seinem Vorgesetzten hin, nachdem also da mal Revision gemacht wurde, mal die Zahlen überprüft wurden und es wurde festgestellt, oh, 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 unterm Strich stimmt was nicht. Da wird festgestellt, dass derjenige ihm Geld schuldet. Und damals war es halt so, Junge, wenn du mir Geld schuldest, okay, dann wirst du halt Sklave und deine ganze Familie gleich mit und wenn das nicht geht, fliegst du in den Kerker. Und als dann der Schuldner seinem Chef das also beichtet, dann wird ihm gnädigerweise alles erlassen. Er kann nach Hause gehen. Und was passiert dann? Der geht raus und findet jemanden, der ihm ein paar Cent, würde man heute sagen, schuldet. Und was dann abgeht, das ist klasse für die Geschichte. Da wird derjenige lang gemacht. Du schuldest mir Geld und dich schmeiße ich jetzt in den Kerker. Das zieht er auch durch. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, das wird dann wenigstens seinem Vorgesetzten auch übertragen. Und da heißt es dann, Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Wo wird es noch so deutlich? Vater unser. Wisst ihr, das Gebet, was alle Christen auf der Welt immer wieder runterbeten. Oh, das haben wir schon in der Schule gelernt. Erste oder zweite Schuljahr, seitdem können wir das. Hi, das können wir fast im Schlaf aufsagen. Aber wisst ihr, man kommt zu einer Stelle, da heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und in einigen Bibeln, insbesondere in der Elberfelder, steht es sehr interessant. Da steht nämlich, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Wisst ihr, dieser Begriff, vergeben haben, setzt doch bitte schön voraus, dass auch ich aktiv werde und dass ich schon aktiv geworden bin, wenn ich dann zu Gott gehe und sage, lieber Gott, vergib mir doch bitte auch meine Schuld. Habe ich den Leuten auch Vergebung entgegengebracht? Und zwar nicht so nach dem Motto, ja, okay, alles klar, Junge, schon in Ordnung, aber warte, im nächsten Augenblick, wir sehen uns morgen wieder. Ich vergeb dir, aber ich werde es nicht vergessen. Dir traue ich nicht, nie mehr. Ist das Vergebung? Ist das Vergebung? Ist das wieder so wie vorher? Oh, ich kenne die Sprüche, die dann kommen. Ja, weißt du, das musst du ganz anders sehen. Wenn man ein Glas Wasser ausschüttet, dann versucht man, das ganze Wasser wieder ins Glas reinzukriegen. Stimmt. Aber liebe Geschwister, Beispiele hinken. Wir sind Christen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie gehe ich mit meinem anderen um? Und wenn ich ihn mit Steinen beschmeiße, meine Güte, noch eins, ich sitze auch im Glashaus. Es ist schwer, aber wir müssen uns trotzdem dessen immer bewusst sein. Und wenn ich also jetzt nicht sehe, dass Gott dem anderen, der mir so viel Böses getan hat, aber sofort auch die Strafe zukommen lässt, dann hält sie entweder Gott bis zum jüngsten Gericht zurück oder Gott hat dem anderen auch Vergebung zuteil werden lassen. Und darüber muss ich mir im Klaren sein. Ich habe nicht das Recht, mir anzumaßen, Gott zu sein. Ich habe nicht das Recht, mir anzumaßen, zu bestimmen, wie Gott letztendlich sein Handeln ausführt, was er tut. Und ich muss mir bewusst sein, habe ich denn überhaupt so viel Erbarmen in meinem Herzen, dass ich bereit bin, das dem anderen teilwerden zu lassen, was ich gerne haben will, nämlich auch Vergebung? Wisst ihr, ja, ich muss auch hier auf Erden erdulden, dass Unrecht geschieht. Ja, ich muss es eigentlich erdulden, dass ich vielleicht nicht sehe, dass dem anderen eine Strafe zukommt. Warum? Weil ich Gott vertraue. Weil ich Gott vertraue und ihm es in die Hand lege. Und das ist schwer. Aber wisst ihr, rufen wir uns nochmal die Geschichte von dem Josef in Erinnerung. Da sind seine Brüder, die wollten ihn umbringen. Die haben ihn als Sklaven verkauft. Aber Gott hat ihn in dieser schweren Stunde nicht allein gelassen. Er war bei ihm. Und er hat ihn sozusagen aufgebaut. Vom Sklaven bis zu einer führenden Persönlichkeit im alten Ägypten. Und so konnte dann der Josef zu seinen Brüdern in Vers 20 sagen, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Gott hat die Geschichte, wo die Brüder es böse mit dem Josef gemeint haben, in etwas Positives umgekehrt. Er hat die Bosheit und Sünde der Brüder zum Segen des Josefs gewendet. Und nur letztendlich, weil Josef nach Ägypten gekommen ist, hatte er später die Möglichkeit, seinen Brüdern und dem Volk Israel zu helfen. Der Josef musste als Sklave nach Ägypten verkauft werden, damit er dort als Minister das Überleben seiner Brüder und damit des späteren Volkes Israel ermöglichen konnte. Und dieses Handeln Gottes, und das ist die große Weisheit des Josef, das hat Josef erkannt. Und da konnte er dann auch so wunderbar sagen, ich vergebe euch. Ich habe innerlich keinen Groll gegen euch. Wie könnte ich mich diesem Ratschluss letztendlich Gottes widersetzen? Für mich war die Josef-Geschichte eigentlich immer so eine Geschichte aus der Kindersabbatschule, wo man immer schön malen konnte. Und ich kannte Josef, so wie man viele Geschichten und Personen aus der Bibel kennt. Aber der Sinn, was da eigentlich mit diesem Josef abging, der Sinn seines Lebens und das, was uns sozusagen dadurch ja, beigebracht werden soll, ist mir erst vor einiger Zeit besonders klar geworden. Was hat dieser Josef alles erlitten, durchlebt und welche Prüfungen musste er mitmachen? Und er haderte trotz alledem nicht mit Gott. Er vertraute ihm und er legte alles in Gottes Hand, obwohl sein Leben, und das finde ich auch so interessant, das war nicht ein Aufstieg von 0 auf 100. Ihr wisst es, das ging so, dann mal so. Der hatte auch, obwohl er in solch einer führenden Position war, seine Probleme. Die Geschichte mit der Frau, wo er dann ins Gefängnis musste. Das war doch wohl ein Abstieg. Unschuldig ins Gefängnis. Das hätte auch noch schlimmer ausgehen können, könnte man sagen. Damals waren die ja ein bisschen rabiater dann. Aber er blieb dabei. Er blieb bei Gott. Und seinen hungernden Brüdern vergibt er, hilft ihnen, rettet ihn und rettet damit das spätere Volk. Josef, eine Randfigur der gesamten Bibel? Nein. Für mich ist er das Beispiel, wie ich es eben schon beschrieben habe. Ein Beispiel, wie man in einer sündigen, in einer schwierigen Welt und in einer schwierigen Situation leben kann. Weil man erkennt, Gott ist da und er regelt auch hinter den Kulissen, hinter dem großen Vorhang Dinge, die ich gar nicht erkennen kann. Gott kann das Böse in das Gute umwandeln. Er kann es zum Segen machen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und deshalb Quintessenz, vertraue Gott blind. Auch wenn du nicht hinter den Vorhang gucken kannst, es geschieht etwas. Gott sieht es. Und wenn ich mir diese Leidens- und diesen Lebensweg von dem Josef angucke, dann ziehe ich häufig Vergleiche zwischen Josef und Jesus. Wisst ihr, wie war es mit Jesus? Jesus nahm auch Knechtsgestalt an. Ganz unten fing er an. Er wurde versucht, aber er wies alle Versuchungen Satans von sich weg. Er blieb standhaft. Er gab sich ganz wie der Josef in die Hand Gottes. Und obwohl er nichts Böses getan hatte, was man bei Jesus sagen kann, wurde er von seinem Volk angefeindet, verleumdet, verraten und letztendlich ans Kreuz geschlagen. Und Jesus, das lesen wir auch, weinte über Jerusalem. Wie weit konnte es so weit kommen? Ihr kennt doch die Geschichte. Und trotzdem wollt ihr nicht folgen. Und Gott hat ihn auferstehen lassen und in den Himmel zu seiner Rechten erhöht. Und das Schöne, an all seinen bösen Brüdern an den Sündern aller Zeiten, auch an uns, die wir alle seinen Tod letztendlich im übertragenen Sinne mitverschuldet haben und mitverschulden, nahm und nimmt er keine Rache, sondern was gibt er uns? Er schenkt uns Vergebung und letztendlich ewiges Leben. Und wisst ihr, daran sollten wir permanent denken. Vergebung und ewiges Leben. Und dafür sollten wir unserem Herrn Jesus Christus danken. Und daran sollten wir auch denken, wenn wir mal wieder der Auffassung sind, ja, jetzt muss ich für Gerechtigkeit und Ordnung sorgen und letztendlich doch nur meine eigenen niedrigen Rachegelüste befriedige. Wenn wir uns immer vor Augen halten, dass Jesus uns Vergebung und ewiges Leben schenkte, dann können wir getrost und froh, glaube ich, auch mit unserem nächsten Leben, und mit unserem Nächsten auch Jesus entgegengehen, in seine Herrlichkeit und Ewigkeit. Und das können wir erst recht in unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden und auf der ganzen Welt, wenn Schwierigkeiten da sind. Der Weg zu Jesus, den können wir gemeinsam gehen. Und wenn es Schwierigkeiten gibt und wenn es Probleme und Streit gibt, dann sollte in den Gemeinden der erste Weg zueinander sein und sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, wir haben uns vielleicht nicht verstanden. Wir haben Probleme miteinander. Aber so wie Jesus uns beide liebt, so wollen wir uns auch gegenseitig lieben. Und wenn etwas vorgefallen ist, dann wollen wir vergeben. Und wir wollen auch vergessen. Denn genauso geht Gott mit uns letztendlich auch um. Und Gott vergibt uns unsere Schuld, wenn wir auch unseren Schuldigern vergeben haben. Und Gott führe uns dabei und segne uns. Amen.